Stellt euch einmal vor, dass der russische Präsident Putin plötzlich Deutschland überfällt und dann auch Deutschland, unser Land, besetzt. Kurze Zeit später bekommen wir als deutsche Bevölkerung den Befehl, nach Berlin zu kommen. Alle müssen kommen und dann, wenn wir da ankommen, werden wir auf den Berliner Alexanderplatz geführt, zusammengefercht und um uns herum kommen russische Soldaten und richten ihr Maschinengewehr auf uns. Und dann hält Putin eine Rede und dann enthüllt er eine goldene Statue und er gibt den Befehl, dass wir vor diesem Monument niederfallen sollen und es anbeten sollen. Und wer das nicht tut, wird auf der Stelle erschossen. Ich weiß, das wirkt so ein bisschen unrealistisch, aber ich glaube, es hilft uns ein bisschen mehr, damit wir uns hineinversetzen, wie es diesen Leuten damals in Babylon gegangen ist. In Daniel 3, wir sind ja in dieser Predigtreihe, Daniel, wird uns berichtet, dass der babylonische König eine goldene Statue mit einer Höhe von etwa umgerechnet 30 Metern Höhe und 3 Meter Breite errichten lässt. Also um das mal ein bisschen so vorstellen zu können, das wäre in der heutigen Zeit etwa ein 8-stöckiges Hochhaus. So ein Monstrum tut der Mann dort errichten. Man kann sich fragen, warum macht der Mann das? Und dahinter steckt ein Machtbestreben. Das Interessante ist auch, dass dieser Mann diese Statue am Anfang seiner Dienstzeit errichten lässt. Und damit will er einerseits zu Beginn seiner Herrschaft deutlich machen, ich bin hier der Chef und gleichzeitig hat er auch ein Machtbestreben. Und da kann man sich fragen, ja wie, was soll denn da so eine Macht mit dieser Statur sein? Es ist erstmal interessant, dass diese Statur keinen Namen bekommt. Er sagt also nicht, das ist jetzt der Gott aus Babylon, den ihr jetzt anbeten sollt. Er sagt, da gibt es keinen Namen. Das ist eine Statur, die sollt ihr anbeten. Und damit schafft er im Grunde einen Übergott. Einen, der höchste Gott ist und alle anderen Götter und Religionen, die es dort gibt, die müssen sich dem unterwerfen. Und jetzt können wir fragen, ja, warum will er das denn? Warum will er denn so einen Gott nur haben? Und das hängt damit zusammen, dass wir uns bewusst machen müssen, Babylon war damals ein Weltreich, ein riesiges Reich und dort lebten Menschen aus ganz unterschiedlichen Volksgruppen, aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Religionen und ganz unterschiedlichen Sprachen. Das war ein Vielvölkerstaat gewesen. Und wir wissen alle, dass in einem Vielvölkerstaat es eben nicht so ruhig zugeht. Und gerade wenn unterschiedliche Religionen aufeinandertreffen, dann kann es richtig zu Ärger kommen. Und Nebukadnezar, der möchte, dass es dort Frieden gibt. Und damit ist auch seine Macht gefestigt. Aber er schafft nicht nur einen Einheitsgott und eine Einheitsreligion, sondern er selbst setzt sich als Führer über diese Religion hin. Und das ist so ein interessanter Schachzug von Nebukadnezar, weil er bündelt die politische und die religiöse Macht in seiner Person. Das ist eine totale Machtkonzentration, die da folgt. Und wenn ihr euch mal die Diktaturen dieser Welt, die es gegeben hat und die es heute gibt, mal genauer anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass genau diese zwei Dinge passieren. Zuerst ergreift man die politische Macht und dann versucht man auch die religiöse Macht über das Volk zu bekommen. Und das macht man auf ganz unterschiedliche Weisen. Man kann zum Beispiel dann sagen, Man verbietet die Religion oder man unterdrückt sie oder man schränkt sie ein. Das sehen wir momentan in Nordkorea und China ganz deutlich. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass man sich mit dieser Religion, der Führer mit der Religion dann irgendwie so vereinen oder zusammentut, zusammenschließt und gemeinsame Sache macht. Das hat man zum Beispiel interessant, dass der russische Präsident Putin zusammen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen eine ganz enge Beziehung verbindet. Und deswegen unterstützt der Patriarch auch den Angriffskrieg von Putin. Er sagt gegen Ukraine, das ist gerechtfertigt. Oder auch in Deutschland war das so 1932, da hat Hitler innerhalb der evangelischen Kirche die deutschen Christen installiert. Das war eine völlig neue Gruppe und am Anfang kamen die voll fromm daher. Aber je weiter es ging, je weiter der Einfluss von Hitler kam, desto größer kam diese Ideologie, die Hitler da hatte, durch. Und da konnte man als frommer Christ überhaupt nicht mehr eigentlich leben. Es war so eine Vereinnahmung, eine Kontrolle der Religion. Wir sehen also diese beiden Dinge. Und das vereint der Nebukadnezar, das will er erreichen. Man darf aber auf der anderen Seite nicht sagen, der Mann hat nur Machtinteressen. Der war auch vollkommen aus seiner Kultur natürlich voll religiös. Er war sogar, teilweise konnte er priesterliche Aufgaben in seinem Reich übernehmen, an seinen Tempel. Das durfte er. Der war vollkommen überzeugt von der Religion. Aber trotzdem missbrauchte er die Religion und seine politische Macht eben, um noch sein Land, seine Macht zu festigen. Und dann kommt diese Einweihung der Statue und Nebukadnezar lässt alle hohen Würdenträger, die es damals im Reich gab, in seinem Weltreich aus Politik, Militär, Verwaltung, Kultur und Religion, und die kamen aus allen Provinzen, ließ er die antanzen. Und dann kam eine Enthüllung dieser Statue und es kam auf einmal diese bombastische Musik und der Befehl, dass sich alle vor diesem Standbild niederwerfen müssen. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie sofort in den brennenden Schmelzofen geworfen, werden getötet. Und das ist das Interessante, mit diesem öffentlichen Bekenntnis, ja, wir stehen zu Nebukadnezar, wir machen, was der will, und dieser Morddrohung zwingt Nebukadnezar sein Volk auf einen absoluten Gehorsam. Wer sich seinem Befehl widersetzt, der wird eben beseitigt. Jetzt kann man uns fragen, wir hören ja, die drei Freunde von Daniel werden gefangen genommen. Was ist eigentlich mit Daniel selbst? Wo ist Daniel? Ich muss jetzt sagen, man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, eins ist absolut sicher. Eins können wir absolut ausschließen, dass Daniel irgendwie dieses Spiel mitgemacht hat. Dass er vor Nebukadnezar, vor dem Denkmal sich hat niederwerfen lassen, das passt nicht. Das passt in diesem ganzen Daniel-Buch nicht vor, bei der Geschichte vorher und nachher. Der war jemand, der hat gegen Widerstände gehandelt, er hat seinem Glauben, war er treu. Und selbst angenommen, Daniel wäre eingeknickt, dann würde die Bibel das in dem Bericht schreiben. Die Bibel hat nie Rücksicht auf einen Menschen genommen, hat nie irgendwie Menschen glorifiziert und sagt, besonders toll, sie hat alle Schwächen, ob auch Salomo oder andere, immer deutlich gesagt. Also wir hätten das in der Bibel. Aber man weiß nicht warum. Es gibt eine Möglichkeit, die möchte ich euch sagen, aber die ist auch nicht hundertprozentig belegt, weil die Bibel nichts dazu sagt. Man kann zum Beispiel annehmen, dass, und das wird in den Versen 2 und 3 deutlich, dass die Titel der Gäste, also wer da alles kommt mit ihren Titeln, da findet man die Titelbezeichnung von Daniel nicht wieder. Und es ist dann möglich, dass Nebukadnezar nur die Repräsentanten der verschiedenen Provinzen seines Weltreiches eingeladen hat, aber die direkten Hofbeamten, also die wie er, die ihn ganz nahe waren, dass die nicht dabei waren unbedingt. Irgendwie kann es sein, dass er so davon ausgegangen ist, dass einer meiner engsten und besten Mitarbeiter, Daniel, der wird mir gehorsam sein. Da brauche ich das nicht einzufordern. Aber wie gesagt, ist es nicht klar. Auf jeden Fall bewirkt der Ungehorsam der drei Freunde von Daniel, dass Nebukadnezar da hart durchgreifen muss. Er kann das nicht durchlassen, denn wenn er das einmal macht, werden alle in seinem Reich sagen, also wenn der das kann, kann ich es auch, das wäre Chaos. Also er muss da Konsequenzen folgen lassen. Und er ist voll Wut und er lässt diese drei kommen und er fordert von ihnen, kommt, jetzt werft ihr euch auch nieder vor meinem Standbild. Aber das machen die nicht. Und anstelle, dass die todesängstlich sind und klein beigeben, antworten sie dem König ganz selbstbewusst folgende Sache. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinem Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Ich finde das beeindruckend, mit welcher Überzeugung die drei das so sagen. Sie wissen, dass sie im Grunde, dass es keinen Sinn macht, irgendwie darüber mit dem Nebukadnezar zu diskutieren. Es gibt keinen Kompromiss, den sie irgendwie aushandeln können, ohne dass sie Gott untreu werden. Sondern es gibt in dem Fall nur das Entweder-Oder. Und in Anbetracht ihres bevorstehenden Todes erscheint für sie ganz klar, es gibt nur diesen einen Gott. Und da werden wir auch sterben, wenn es sein muss. Und ich habe mich gefragt, wie die drei Männer mit dem Wissen, dass sie sich selbst das Todesurteil sprechen, wieso sie so eindeutig sein können. Und ich glaube, das Wesentliche, was dadurch kommt, ist, das hat die Kirsten so wunderbar erzählt mit dem Feuer, das ist eine Begeisterung für Gott. Und ich bezeichne das als eine Liebe. Das ist so eine bedingungslose Liebe gegenüber Gott. Aber nicht nur gegenüber Gott, sie selbst müssen erlebt haben, wie Gott sie liebt, wie er zu ihnen steht. Und nur diese lebendige Beziehung zu Gott lässt sie diese Entscheidung treffen, in den Tod zu gehen. Ihnen ist klar, dass sie niemals den sie unendlich liebenden Gott, der für sie das Leben ist, dass sie den verraten würden. Und niemals würden sie diesen Gott verraten, um einen toten Gott zu dienen. Also die Liebe ist das Entscheidende. Die Beziehung, die die drei zu Gott haben, ist das Entscheidende. Und dann kommt noch dazu, dass sie das Wissen haben, dass mit dem Leben auf dieser Erde eben nicht alles aus ist. Da gibt es ein Leben nach ihrem Tod. Schon im Alten Testament ist ihnen das bewusst. Nicht nur seit es Christus kommt und er auferstanden ist, sondern sie wissen, dass es etwas danach kommt. Und es lohnt sich sogar, für die richtige Entscheidung, die man trifft, sein Leben zu geben. Paulus, der ganz ähnlich empfindet wie die drei, der schreibt im Römerbrief: Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Das ist nicht so nihilistisch, ach Gott, ist egal, was da läuft. Nein, wenn ich lebe, lebe ich für Gott. Wenn er da ist, dann lebe ich mit ihm. Und wenn ich sterbe, lebe ich auch bei Gott. Paulus sagt an einer Stelle, ich weiß gar nicht, was ich lieber täte, hier noch viele Menschen für Christus zu gewinnen oder wenn ich gestorben bin, endlich bei Gott zu sein. Das Interessante ist aber, dass diese drei Männer, die so eine klare Ewigkeitsperspektive haben, nicht nur an der Ewigkeit festhalten und sagen, naja, es wird mal dann später irgendwann mal besser, sondern sie wissen auch von der Macht Gottes hier auf dieser Erde. Und deswegen sagen sie auch, Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus der Hand, o König, aus deiner Hand, o König, kann er uns retten. Diese Aussage, die muss Nebukadnezar total provoziert haben. Sie sagen nämlich, dass der König letztendlich, auch obwohl er der Weltherrscher der damaligen Zeit ist, machtlos ist. Niemals wird er über ihr Leben bestimmen können, sondern nur der wahre Gott. Er ist mehr so eine Marionette, aber nicht der Gott, für den er sich hält. Und ähnlich hat auch Jesus Pilatus damals in dem Verhör geantwortet, als der Statthalter ihm im Verhör gefragt hat, ob er nicht wüsste, dass er die Macht hat über sein Leben, dass er ihn freilassen kann oder auch verurteilen kann. Und da sagt Jesus ihm darauf, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Also mit dieser Aussage, die die drei Freunde vom Daniel machen, machen sie deutlich, dass Gott sie erretten kann. Sie sind felsenfest von der Macht Gottes überzeugt. Gott kann alles machen, auch das menschlich Undenkbare und sie aus dem Feuerofen erretten und nachher auch von dem Nebukadnezar. Aber gleichzeitig wissen sie, dass Gott auch anders handeln kann. Und deswegen sagen sie, und wenn er es nicht tut, Pünktchen, Pünktchen, sie gehen also auch davon aus, es kann auch anders sein. Gott kann anders handeln. Und ich finde, es lohnt sich mal über diese Aussagen der drei Männer nachzudenken. Denn das, was sie sagen, das spricht in die Diskussion unserer Zeit unter uns Christen sehr stark hinein. Es gibt bei uns die Diskussion darüber, wie Gott handelt. Und es gibt dann die Christen, die vertreten die Überzeugung, dass Gott immer Wunder tut. Er heilt immer. Und er schenkt immer Wohlstand im Leben eines Christens. Und dann gibt es genau diese andere Gruppe, die sich dagegen wehrt, aber dann auch ganz vehement ist. Und die sagen, das passiert nicht mehr. Wunder gibt's nicht mehr. Alles überzogen und falsche Auslegung. Und dann ist das so eine Spannung und Gegeneinander. Und ich selbst bin nicht überzeugt, dass beide Sichten richtig sind. Ich glaube, dass wir, und ich beziehe mich da voll mit ein, von Gott viel mehr erwarten dürfen, als wir es tun. Gott hat die Macht, alles zu tun. Und Gott tut auch heute noch unfassbare Wunder. Rational nicht zu erklären. Gestern in Nachrichten hat man in der Türkei nochmal drei Leute gefunden. Und dann sagt der Sprecher, der hat da nicht vom Wunder gesprochen, er sagt, die Experten sagen, das wäre nicht eigentlich möglich. Und ich habe gedacht, nö, ist ein Wunder Gottes. Gott kann Wunder tun und das tut er. Doch auch wenn wir mit voller Überzeugung glauben, wenn wir beten, dass Gott etwas tut, passiert es nicht immer, dass Gott das tut, um was wir beten. Ich kannte ein Ehepaar sehr gut, nicht bei uns, woanders in einer anderen Gemeinde. So um die 50 Jahre waren sie damals. Die beiden waren so felsenfest davon überzeugt, dass Gott die Frau, die an Krebs erkrankt war, heilen wird. Hundertprozentig. Und die beiden haben gebetet. Und dann sogar noch auf dem Sterbebett der Frau haben sie geglaubt, Jesus heilt sie jetzt. Doch das hat er nicht getan. Die Frau ist gestorben. Leider. Woran lag das? Haben sie zu wenig geglaubt? Haben sie zu wenig gebetet? Nein, Gott hat anders gehandelt, als sie das erhofft haben. Und es gibt Situationen, das will ich gar nicht sagen, da ist das passiert. Das ist passiert, dass Leute gebetet haben und da gab es Situationen, ich kenne eine Frau, die ist da hingegangen zum Arzt Und voller Krebs, Metastasen, sagt, die werden sterben, können sie nichts mehr machen. Dann hat sie die Ältesten ihrer Gemeinde holt gebetet und die Frau war gesund. Und die kam wieder zum Arzt, Röntgenbild, sagt, ja, was, das sind nicht dieselbe Person, sie haben nichts mehr. Also Gott kann wirklich Wunder tun, aber er tut es manchmal nicht. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch Christen, die sich dagegen wehren, gegen Gottes Wunder, die was sagen, nee, das wollen wir nicht, das gibt es nicht. Und ich weiß nicht, warum manchmal der Grund so ist, dass man so ablehnend dagegen ist, sondern da habe ich manchmal den Eindruck, da ist ein Frust gegenüber Gott. So die Erfahrung, wir haben gebetet und es passiert nichts und man ist irgendwie enttäuscht von Gott. Und dann sagt man, dann beten wir lieber gar nicht für Wunder, die gibt es ja gar nicht mehr, dann lassen wir das alles bleiben. Und dabei sagt Jakobus in seinem Brief, solange ihr nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Also eine Aufforderung, dass wir beten sollen, kräftig. Aber wir sehen, es gibt diese Spannung, die Spannung, dass Gott manchen Menschen, bei manchen Menschen ein Wunder tut und bei anderen Menschen tut er es nicht. Und es ist unabhängig manchmal davon, wie die geglaubt haben und wie sie gebetet haben. Und das ist eine Herausforderung. Ich finde das herausfordernd, sich zu fragen, wie gehen wir denn mit dieser Spannung um? Wir können das ja nicht nivellieren. Das ist eine Realität. Und ich finde es interessant, den Umgang, wie die drei Freunde von Daniel mit dieser Spannung umgehen. Auf der einen Seite erwarten sie alles von Gott. Sie wissen, Gott kann alles, überhaupt kein Problem. Gott kann das. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Entscheidende, überlassen Sie Gott, wie er auf Ihr Bitten reagieren wird, wie er das Gebet beantworten wird. Und das zeigt ein tiefes Vertrauen in Gott, dass Gott immer richtig handeln wird. Und es ist für mich wie so ein kindliches Vertrauen in einerseits in die Allmacht Gottes, der alles kann. Und dann dieses absolute Vertrauen, dieser absolute Glauben, der Gehorsam gegenüber ihm. Das Wissen, dass selbst dann, wenn Gott einem schlimme Dinge erleben lässt, er trotzdem der liebende Gott ist und bleibt. Und in derselben Haltung hat Jesus zu Gott gebetet, als er im Garten Gethsemane war und Todesängste hatte. Da sagt Jesus, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Jesus wollte nicht leiden, er wollte auch nicht sterben. Er hatte Angst vor dem Tod und vor den Qualen, er wollte nicht. Aber dann sagt er, und da kommt dieses Vertrauen gegenüber dem Vater auf, der richtig handelt, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wir haben also einen mächtigen Gott, von dem wir alles erwarten und erbitten dürfen. Er kann Todsterbenskranke gesund machen, Berge versetzen, er kann Katastrophen abwenden. Jesus kann alles. Und an dieser Tatsache halten wir fest. Und gleichzeitig vertrauen wir aber Jesus, dass so wie er handeln wird, dass es das Beste ist. Wir lassen ihn in seinem Handeln souverän sein. Daniels Freunde sind im Angesicht ihres Todes so stark, weil ihr Leben von drei Dingen geprägt ist. Einmal diese tiefe Liebe zu Gott. Dann die Sicherheit, dass es eine Ewigkeit gibt. Das ist die Hoffnung, die sie einfach haben. Und dann ist es das, dass sie das Wissen von Gottes Allmacht hat, der alles kann und gleichzeitig, dass Gott richtig handeln wird. Der Glaube in diesem Bereich. Und jetzt erinnern wir uns, was Paulus sagt, was ist das Wesentliche des Glaubens im 1. Korinther 13, was bleibt übrig von allem, was wir erleben, was wir machen? Liebe, Hoffnung, Glaube oder Vertrauen. Wichtigste ist die Liebe. Aber das bündelt eigentlich sich da und es zeigt sich bei denen. Aus dieser inneren Überzeugung heraus können die drei Nebukadnezar unmissverständlich zu verstehen geben, dass sie lieber für Gott sterben werden, als lebendig tot zu sein. Und die Antwort bringt klar den König zum Rasen. Nebukadnezar lässt den Ofen 7-mal noch heißer anheizen. Und das ist so eine gewaltige Hitze, dass selbst seine kampferprobten Elitesoldaten beim Öffnen des Ofens sofort tot umfallen. Und die drei Freunde von Daniel erleben dagegen ein Wunder. Ihnen passiert gar nichts. Sie bleiben völlig unbeschadet. Die riechen nicht einmal nach Rauch. Absolut nicht verständlich. Und das ist ein absolutes Wunder, eine Machtdemonstration Gottes, zu was er fähig ist. Und so wie ich schon sagte, dürfen wir wissen, dass Gott alles kann. Und diese Geschichte ist kein Märchen, auch wenn sie schon länger her ist, sondern die Realität Gottes. Und wir dürfen Gott alles in unserem Leben zutrauen, egal was kommt und was sein wird, trauen wir einfach, dass Gott das macht. Und die Nebukadnezar und die Oberschicht von Babylon, die sieht das und sie begreift nicht und sie bekommen richtige Angst. Und es ist nicht nur die Tatsache, dass da so ein Wunder passiert ist. Was sie noch erschreckt, ist diese Tatsache, dass da ein vierter Mann im Ofen ist. Und die fragen sich, wie ist denn der da reingekommen? Wer ist das überhaupt, dieser vierte Mann? Wenn man jetzt so mal guckt in den Kommentaren und dann findet man ganz unterschiedliche Auslegungen, wer das ist. Und da sagen einige Ausleger, ja, das ist ein Engel Gottes. Wenn das stimmen würde, dann würde das, was Nebukadnezar im Vers 28 sagt, stimmen. Der spricht nämlich, das ist ein Engel. Wenn wir aber dem glauben, was Nebukadnezar sagt, wenn wir sagen, also das ist wirklich das, ein Engel, was Nebukadnezar wirklich sagt, das ist die Wahrheit, dann finde ich diese Aussage nicht schlüssig, weil Nebukadnezar interpretiert, müssen wir wissen, aus seiner heidnischen religiösen Sicht. Der kennt nicht den Gott bisher der Bibel. Der kennt auch nicht Engel. Der hat noch keine gesehen. Der interpretiert alles mit seiner heidnischen Religion, mit seiner okkulten Religion. Und das überträgt er. Sieht er eine Person, dann sagt er, ah ja, das ist ja das und das. Der kennt Gott nicht. Und wenn wir das so bewusst machen, dann wird auch klar, dass wenn wir sagen, naja, aber der hat doch das da im Vers 28 sagt, das ist ein Engel, dann müssen wir auch das ernst nehmen, was er im Vers 25 sagt. Müssen wir sagen, hat er auch gesagt. Dann nennt er nämlich den vierten Mann einen Sohn der Götter. Und das widerspricht jeglicher biblischer Aussage. Die Bibel spricht von keinem Götter, sagt, es gibt nur einen Gott. Und wir wissen auch, dass in der Bibel nie erzählt wird, dass die Engel ein Sohn oder ein Engelsohn von einem Gott ist. Nein, das sagt sie nicht. Und für mich ist deswegen die vierte Person nicht ein Engel, sondern der Sohn Gottes selbst, Jesus Christus. Dazu passt auch die prophetische Aussage aus Vers 29. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Da sagt Nebukadnezar etwas, was er gar nicht schon so bis sein Ausmaß so begreift und auch ins Neue Testament hineingeht. Dass die drei im schlimmsten Moment ihres Lebens im Angesicht Gottes niemals von Gott verlassen sind, das darf auch um uns Mut machen. Jesus hat uns versprochen, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Egal was auf uns kommt, wenn wir einen schweren Arztbesuch haben, wenn wir in einer Mobbing-Situation stehen, wenn wir Ärger haben, wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, sogar wenn wir sterben sollten, Jesus ist an unserer Seite und er begleitet uns durch den Tod hindurch. Nebukadnezar erkennt, dass der Gott der drei der mächtigste Gott ist, den sie kennen, den er je erlebt hat. Nur dieser Gott kann so etwas Gewaltiges tun. Alle anderen Götter sind ihm unterlegen. Er merkt, dass er sich angemaßt hat, diesem lebendigen Gott die Stirn zu bieten. und dass er eigentlich unterlegen ist. Und er bereut es. Er bereut das aufrichtig. Er hat die Macht und die Größe Gottes erfahren und er gebietet deswegen, dass dieser Gott auch angebetet werden darf, und wer ihn nicht anbetet, der kriegt Ärger. Doch obwohl er eindrucksvoll von Gottes Existenz erfahren hat, passiert etwas ganz Entscheidendes bei ihm nicht. Er nimmt ihn nicht als persönlichen Gott an. Weder sagt er, aus diesem Grund werden alle Götter, weil die nichtig sind, in dem Land vernichtet. Nein, er sagt, man kann diesen Gott anbeten, man kann aber auch die anderen anbeten. Er lässt sie so, ist zwar der beste Gott, aber nebenbei darf das stehen. Und was er besonders noch sagt, das fällt auf, er spricht immer von dem Gott von den Dreien. Er sagt nicht, das ist mein Gott, sondern das ist der Gott von den Dreien. Und damit macht er deutlich, dass Gott immer noch nicht sein persönlicher Gott ist. Wir würden sagen, der hat noch keine Bekehrung erlebt, der Mann. Das Spannende ist, dass sich das ändern wird. Und das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Nächsten Sonntag geht es dann weiter. Da begegnet ihm Gott nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber ich glaube, dass diese Geschichte uns deutlich macht, dass es in einem Leben von uns Menschen immer noch einen entscheidenden Schritt braucht. Gott will nicht nur unser Gott sein für uns, den wir achten und den wir ehren und den wir vielleicht loben und preisen. Das will er sein, ja. Aber das ist ihm viel zu wenig. Viel zu wenig. Sondern er möchte auch unser persönlicher Gott sein. Unser Gott, der uns, dem wir eine Beziehung haben. Alle, die verheiratet sind, denen wird es nicht reichen, wenn der Ehepartner kommt oder der Partner zu ihm kommt, pass mal auf, ich tue alles für dich, ich lobe, ich preise, ich kaufe ein und mache alles für dich, aber eins kannst du von mir nicht erwarten, dass ich dich liebe. Da würde man sagen, das ist doch keine Beziehung. Das Wesentliche ist die Liebe, die Beziehung. Und ich glaube, das verändert ein Leben radikal. Das gibt diese Stärke und diese Kraft, die diese drei erlebt haben, dann auch wirklich in den Situationen stark zu sein. Wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, ja, die drei, das waren ja so Glaubenshelden. Nein, das waren die nicht. Das sind Menschen wie du und ich. Und die einzige Stärke, die sie hatten, waren, dass sie sich auf Jesus, also auf Gott verlassen haben. Wir haben Jesus Christus, auf diesen dreieinigen Gott, und dass sie aus dem ihre Kraft gezogen haben. Alles ist erwachsen aus dieser Liebesbeziehung zu Gott, das hat sich stark gemacht. Und das gilt für uns auch. Wenn wir so stark sein wollen wie die drei, dann geht es darum, dass wir immer tiefer in diese Liebesbeziehung zu Gott hineinwachsen. Aber dazu braucht es manchmal auch eine klare Entscheidung, dass wir sagen, dieser Gott, der soll jetzt unser Gott sein, mein Gott sein. Amen.